Willkommen. Ich habe als Titel oder Überschrift für unsere Praxiszeit genommen, die Dinge sehen, wie sie sind. Und ich bin mir für mich jedenfalls sehr sicher, dass ich damit nicht die übliche Sichtweise gemeint habe. Da ist das und das. Dass ich auch keine philosophische Betrachtung im Kantschen Sinne angesetzt habe, das Ding als solches, sondern dass ich von Bewusstsein gesprochen habe. Oder zumindest mal auf Bewusstsein als grundsätzliche Fähigkeit des Geistes hingewiesen habe oder davon ausgegangen bin. Dieses Bewusstsein ist ein ganz besonderes und nur dem Menschen in dieser Form zur Verfügung stehende geistige Fähigkeit. Natürlich sind viele andere Wesen und ganz sicherlich die Tiere bis zu einem gewissen Grad bewusst. Sie können erkennen. Ihre Sinne funktionieren. Insofern kann man also von Bewusstsein sprechen. Eine Katze ist sich selbstverständlich bewusst, dass vor ihr eine Maus sitzt. Und kein Elefant. Aber dieses Bewusstsein des Tieres ist immer gekoppelt mit dem Einordnen in einen Überlebensmodus. Ich sehe etwas, um es einzuordnen für mich, um festzustellen, ob es gut ist oder schlecht oder was auch immer ist. Und wenn ich das so höre und betrachte, dann muss ich sagen, die meisten Menschen können noch nicht anders. Alles, was sie mit den Sinnen aufnehmen, wird sofort in den Kommentargeist geschoben und es wird nachgeguckt, ist das für mich oder ist das nicht für mich. Da ist nichts gegen zu sagen, sondern das ist vom biologischen Standpunkt notwendig. Wenn ich mit der Einkaufsliste zum Lidl geschickt werde und soll etwas holen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich auch das mitbringe und nicht was anderes. Und wie auf vielen anderen Ebenen ist es für uns selbstverständlich und notwendig, uns genauso zu verhalten wie unsere biologischen Vorfahren. Und dann sind wir aber auch noch nicht mehr. Wir als Menschen sind was völlig anderes. Wir haben eine völlig andere, grundsätzlich andere geistige Fähigkeit. Es wird manchmal heute beschrieben als reines Gewahrsein. Als reines, klares Bewusstsein. Und es gibt verschiedene Versuche, etwas zu erklären, Namen für etwas zu finden, wo ich immer wieder nur darauf hinweise, es ist ein Erlebnis. Ich erlebe mich bewusst. Ich erlebe, dass ich da bin. Und ich kann sehr gut auch beobachten, wo mein Geist gerade ist. Und da Thay in dieser Form, in dieser Weise ein ganz exquisites Trainingssystem aufgebaut hat, hat er gesagt, Wenn du isst, ist es die beste Chance daraus heraus, dass du erfährst, bist du beim Essen oder bist du im Denken bei, im Büro. Und Bewusstsein heißt, du weißt, dass du isst und ans Büro denkst. Da ist Knowing, da ist Wissen um das, was jetzt da ist und was los ist. Ohne das eine oder das andere besser zu finden. Und das ist immer noch für die meisten Menschen immens, immens, immens schwierig. Und wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass das eine relativ junge Erfahrung oder Entwicklung innerhalb des menschlichen Geistes oder in der menschlichen Entwicklung ist. Und nach allem, was sich die Wissenschaftler, aus welchem Gebiet sie auch gerade herkommen, so erdacht haben, hat es ungefähr 5 Millionen Jahre gedauert, bis was irgend so etwas in uns entstanden ist, das mit Bewusstsein verbunden ist. Bis dahin waren wir nicht unterschiedlich zum Tier. Vom Bewusstsein ausgegangen. Wir hatten bereits schon andere Fähigkeiten, hatten ein unbegreifliches technisches Know-how, eine technische Intelligenz, die uns zu Menschen gemacht hat. Hatten ganz sicherlich auch schon ausgefeiltere Sozialstrukturen als alle anderen vor uns. Aber erst in dieser ganzen Entwicklung entstand dann eines Tages etwas, dass der Mensch aus dem eingebunden und verflochten Sein mit der Natur heraustreten konnte. Tiere fühlen sich und erleben sich nur als Teil eines Ganzen. Aber eben nicht als Teil, sondern als das Ganze. Genauso wie das ein Fötus beim Menschen macht und auch vielleicht noch die ersten Monate. Keine Differenzierung möglich. Und ich habe uns auch schon gestern darauf hingewiesen, was das für ein unbegreifliches Wunder ist, was das für ein Mysterium ist, dass das passieren konnte. An dieser Zeit, ungefähr 50.000 bis 200.000 vor unserer Zeitrechnung, begannen die Menschen sich anders zu verhalten.
Wie viele Jahre waren es?
50.000 bis 200.000 vor unserer Zeitrechnung. Und wenn man bedenkt, dass wir schon 6 Millionen Jahre da sind, ist das schon wirklich nicht viel, oder? In dieser Zeit, und zwar ungefähr 30.000 bis 50.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, begannen plötzlich auf der ganzen Welt, in Südamerika, in Südfrankreich, in Formosa, in Java, Menschen irgendwo in Gletscherspalten, in Felsenspalten zu kriechen und die Wände zu bemalen. Ohne jegliche Kommunikation. Keiner hat gesagt, du, da ist was, das machen wir jetzt, sondern irgendwo war es plötzlich da. Was muss da in diesem Geist entstanden sein? Ich male mir das so manchmal aus, wie da plötzlich irgendjemand seinen Speer stehen lässt, nimmt sich irgendetwas, was wir heute Kreide nennen, krabbelt irgendwo hin und fängt an zu malen. völlig absurd. Dieses Bewusstsein ist für uns immer noch unbegreiflich. Und viele, viele Wissenschaftler versuchen herauszufinden, was es eigentlich ist, wo es herkommt und so weiter. Und aus einem ganz bestimmten Grund, angeregt von einem Menschen, den wir dann Buddha nennen, stellen wir dies Kultivieren dieses speziellen Geisteszustandes an den Anfang unserer geistigen Entwicklung und an den Mittelpunkt unseres geistigen Weges. Auch diese Zeit, ungefähr 500 vor unserer Zeitrechnung, gab es so etwas, das wird manchmal genannt die Achsenzeit, Sokrates, Buddha, Lao Tzu, alles ungefähr um die gleiche Zeit, die plötzlich sagten, es wird die Achsenzeit genannt, weil dort ein Umklappen oder eine Erkenntnisentwicklung im menschlichen Bewusstsein beobachtet werden konnte. Und ich mache uns das heute nochmal so deutlich, um uns deutlich zu machen. Wir sind hier eine spirituelle Tradition, in deren Mittelpunkt die Entwicklung dieser geistigen Leistung steht. Und ich habe ganz sicherlich nicht davon gesprochen, dass es ein richtiges oder falsches Bewusstsein gibt. Oder wenn wir bewusst sind, dass wir dann wissen, wie wir uns draußen verhalten sollen. Es ist nicht die Grundlage für sozialpolitische Sicherheit. Es ist Bewusstsein. Das, was uns zu Menschen macht. Helga liest immer gerne eine Botschaft von White Eagle, einem Hopi-Indianer, vor. Und da gibt es wiederum einen Versuch, das deutlich zu machen, um was es geht, den Satz. Hier steht so ein bestimmter Satz, um auch wieder einen Versuch, es deutlich zu machen, um was es geht. Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht mit erweitertem Blick. Es liegt, und jetzt gehe ich noch mal kurz auf das ein, was ihr merkt, was mich bewegt. Es liegt eine soziale Forderung in dieser Krise, aber auch eine spirituelle. Meine Erfahrung ist, dass es immer wichtig ist, sich auf einen Aspekt auszurichten, um ihn zu vertiefen. Danach habe ich mein Leben ausgerichtet. Genauer gesagt, wir beiden haben unser Leben danach ausgerichtet, um zu erfahren, um zu vertiefen, um zu realisieren, was dieses Bewusstsein ist. Dieses Bewusstsein, diese grundsätzliche Fähigkeit, etwas mit den Sinnen aufzunehmen, ohne es in den Überlebensmodus einzubauen, ist die Grundlage und Ausgangssituation des Menschen überhaupt und unseres Weges in besonderer Weise. Es gibt einen kleinen Dialog des Buddha mit jemandem, der noch nicht mal sein Schüler war, der aber von ihm gehört hat und gesagt, bitte sag mir doch. Eine der bekanntesten, im Westen jedenfalls, bekanntesten kurzen Sutren. Die Lehrrede oder die Belehrung des Bahia. Wo eben der dieser Bahir, selbst schon ein lang erfahrener Meditierender mit Schülern, dann doch zum Buddha gegangen ist, weil er gehört hatte, der hat was begriffen, was ich noch nicht erfahren habe. Und der Bahir hat genau das gefragt, weswegen wir hier sind und weswegen das einige überhaupt gar nicht verstehen, warum wir hier sind, nämlich die Frage, wie ist das Leiden zu beenden? Wenn du sagst, du hast das Dukkha beendet, wie hast du das gemacht? So ungefähr. Und gerade als westliche Menschen suchen wir nach einer Methode. Sag mir doch. Und ich habe dann gehört, dass alle erfreut sind und sagen, morgen wird der Karl uns das sagen, wie das geht. Falls ihr Enttäuschung liebt, ihr habt ihr. Aber es ist ein Unsinnsvorgehen. Es ist noch nie da gewesen, sowas. Und der Buddha hat gesagt, wenn im Sehen nur das Sehen ist, und so weiter und so weiter, wenn im Hören nur das Hören ist, dann ist das Ende von Dukkha erreicht. Und das drückt ja eben nichts anderes aus, als wenn du den Sinn benutzt, ihn aber nicht gebrauchst, um etwas für dein Überleben einzuordnen, sondern ihn stehen lässt in seiner Aktivität, hast du es geschafft. Und wenn jemand nun meint, jetzt hätte ich es gesagt, wie es geht, dann sage ich, good luck und probier es mal. Okay? Dieses Bewusstsein hat begonnen vor vielen 150, 100.000 Jahren mit so einem kleinen Keim, so stecknadelgroß, vielleicht noch weniger. Und seit der Zeit wächst er. Und für die meisten westlichen Menschen nicht schnell genug. Aber wenn ich das mal so betrachte, in welcher Relation das steht mit den 6 Millionen Jahren, dann ist der schon jetzt verdammt schnell. Dieser Keim, dieses Pflänzchen, hat schon bei vielen, vielen, vielen Menschen Momentum angenommen. Aber auch beim besten Willen und bei der positivsten Betrachtung generell gesehen erst bei wenigen. Vielleicht haben einige den Namen mal von Ken Wilber gehört, ein Mensch, der sich sehr um die Entwicklung der geistigen Entwicklung der Menschen kümmert. Er hat gesagt, also wenn man das wirklich mal ganz positiv nehmen wollte, dann könnte man sagen, dass maximal 5% der westlichen ausgebildeten Bevölkerung sich der Situation nähern. Und es gibt dann immer noch ernsthaft Menschen, die fragen, warum gibt es Trump und Putin und ähnliche Leute mehr? Das sind mehr als die 95%, die noch nicht mal davon gehört haben, dass man sich weiterentwickeln kann. Und es gibt nur eine Chance, dass sie von Menschen umgeben sind, die weiter sind. Ist halt. Deswegen gibt es spirituelle Zentren wie unsere. In der wir eine Atmosphäre aufbauen, in der Wachstum möglich ist. Das ist das, was Thay immer wieder in den Mittelpunkt dieser Bewegung stellt. Er nennt es dann die Sangha, Menschen, die in ihrem Bewusstsein ein Stückchen weitergewachsen sind. Ich weiß, wie schwer das ist. Und das Problem ist nur, dass das heute mittlerweile mit Aggression betrachtet wird. Warum gibt es die noch? weil es noch nicht genug andere gibt. Und wenn du das ganz, ganz tief begreifst, wirst du einer von den anderen. Jeder Einzelne wird gebraucht. Für die, die es nicht wissen, Helga und ich haben unseren spirituellen Weg in Indien begonnen mit Bhagwan Osho Sri Rajneesh. Dem wir tief, tief, tief dankbar sind, dass er uns aus unserem bürgerlichen Dunst herausgekloppt hat. Und er hat irgendwann mal regelrecht gebrüllt. God needs you. Ich habe das eben einfacher gemacht. Aber das Gleiche. Jeder von uns wird gebraucht, der einen anderen Geist hat oder auf dem Weg ist, ihn zu entwickeln. Okay, wir sind also in diesen Tagen versuchen eine Entwicklung nachzuvollziehen, einfach auch um festzustellen, wo wir in unserer Entwicklung sind. Es beginnt also mit diesem ganz besonderen Geisteszustand Bewusstsein. Und dann gilt es, immer wieder wach zu holen. Nicht auf die sogenannte Meditation zu warten. Immer wieder zurücktreten in diesen offenen, klaren Geist, der nicht wertet, nicht einordnet, nicht kommentiert, sondern nur sieht. Und wir werden, wenn wir das kultivieren wollen, merken, wie tief die Gewohnheit ist. Und das ist nur eine Gewohnheit, ständig unserem Kommentar loszuwerden. Wie wir etwas sehen und einfach nicht uns zurückhalten können, im Deutschen sagt man, unseren Senf dazuzugeben. Völlig unnötig, völlig absurd, völlig gefährlich. Was geht mich das eigentlich an, was der andere für eine Nase hat, was er für eine Bluse hat oder ähnliches mehr? Und dadurch, dass wir das tun, kultivieren wir den Kommentargeist. Das ist alles. Und von unserem spirituellen Weg aus gesehen, tun wir uns da weh mit. Dieser Kommentargeist, den wir einfach so benutzen, so wie wir die Bildzeitung lesen, ist das große Hindernis, auch nur einen Schritt nach vorne zu tun. Und nur dann, wenn wir in unserem tiefsten Herzen wirklich verstehen, dass wir uns selbst schädigen damit, bestimmt eine gewisse Chance, dass wir damit aufhören. Und glaubt mir, was ich da immer wieder höre, ja, das ist nur meine Gewohnheit und ich kann nicht anders und meine Kindheit und all solchen Zeugs, sind ganz gefährliche Entschuldigungen. Nichts anderes als Felsbrocken auf unserem Weg. Die Menschheit hat also in irgendeinem Punkt diese Chance gehabt, diesen Sprung gemacht, diesen Shift gemacht, zurückzutreten und zu sagen, eine höhere Sicht einzunehmen. Eine schöne Geschichte dazu gibt es, die ihr alle kennt. Die Vertreibung aus dem Paradies. Kennt ihr die? Ja. Adam und Eva, das müsst ihr doch kennen. Den Baum der Erkenntnis und die Schlange und all solche Sachen. Standardwissen eines Christen, selbst wenn er ein Atheist ist. Ja, so. Und das ist die Situation des unbewussten, undifferenzierten Bewusstseins im Mutterbauch, also des embryonalen Geistes. Das ist das Paradies. Und aus irgendeinem Grunde, und lass die Schlange in Ruhe und den Apfel und die Eva und all so ein Zeug, aus irgendeinem Grund konnten die beiden, so steht es in der Bibel, ja, konnten die beiden sagen, sie sahen, dass sie nackend waren und schämten sich. Was logisch nicht geht. Du kannst nur erkennen, dass du nackend bist, wenn du jemanden siehst, der angezogen ist. Hätte natürlich sein können, dass der liebe Gott immer Unterhose rumläuft, ne? So. Aber es ist etwas Unglaubliches, dass in diesem Augenblick, und der hat ein paar hunderttausend Jahre gebraucht, ja, etwas entstanden ist, das nennen wir Weisheit. Klare Erkenntnis, Differenzierung, Abstand nehmen. Und ich erzähle euch das heute so viel und so lustig, weil ich euch bitte, das täglich zu machen. Ihr könnt euch ja aufs Nachttisch einen Apfel legen, um euch daran zu erinnern. Wir sind als Mensch in dem Augenblick, und wie gesagt, das waren Hunderttausende von Jahren, Mensch geworden. Vorher sind wir es nicht. Und solange wir unbewusst durch Leder latschen, sind wir es nicht. Und noch einmal. Ihr habt die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Menschheit. So positiv das wahr ist und mit Recht auch immer dargestellt wird, hat es, wie alles, was den Menschen angeht, eine immens negative Seite. Aurobindo hat das mal so erzählt, ist auch einer von diesen großen Evolutionsphilosophen gesagt, jede positive Entwicklung kam immer sofort mit einem negativen. Denn jetzt mussten wir mentale Konstrukte aufbauen und haben es auch gemacht. Wir mussten üben, herausfinden, was soll man tun, wie soll man es machen und so weiter und so weiter. Mit diesem Abstand entstand das mentale Konstrukt. Und mit diesem mentalen Konstrukt entstand der Abstand, der auch Widerstand zum Leben. Da ist jetzt plötzlich das, zu dem ich nicht mehr gehöre. Und hier bin ich, der jetzt plötzlich eine Vorstellung davon hat, wie das gehen soll. Und das machen wir immer noch. Diese 100.000 Jahre hat sich der Geist und der Kontakt mit der Realität nicht geändert. Und seit der Zeit fühlen wir uns als Opfer der Natur. Da passiert etwas, mit dem ich nicht einverstanden bin. Und ich kann nichts machen, also entsteht die Opfersituation. Und in dieser Zeit sind die Religionen entstanden. Da muss es doch jemanden geben, der das so mit uns macht. Der wurde dann auch erfunden. Eine höhere Macht, die gesagt hat, im Schweiße deines Angesichtes sollst du. Und da hast du gesagt, siehst du, recht hat er auch. Und dann entstand die Idee des Opfers. Damit kann man dann diese höhere Macht besänftigen. Und manchmal klappte das scheinbar auch. Und an der Stelle stehen wir immer noch. Wir sind immer noch Opfer. Viele Menschen laufen durch ihr Leben durch als Opfer. Jetzt ist es nicht mehr unbedingt der liebe Gott, es ist die Mutter und die Kindheit und ich weiß nicht wer, aber wir sind Opfer. Und das alles war irgendwie überhaupt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht die Idee hinter dem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist im Grunde genommen ein Befreiungsakt. Eine grandiose Vision. Mitgestalter dieses Lebens. Ja. God needs you. Jawohl. Und hier sind wir. Und packen mit an. Und missbrauchen das. In diesem Konflikt zwischen mir und dem, grundsätzlich erstmal der Natur, entstand Dukkha. Verzweiflung, Enttäuschung, Ärger, Widerstand, Trauer, all das begleitet uns seit der Zeit. Und an dieser Stelle ist damals vor 2.500 bis 3.000 Jahren ein junger Mann in Nordindien stehen geblieben und hat gedacht, da stimmt doch was nicht mit. Er hat ganz klar gesagt, ja, da ist Dukkha. Und dieses Dukkha entsteht dadurch, dass es hier ein mentales Konstrukt gibt, das gegen etwas anderes ist. Und dann hat er sich gefragt, kann das beendet werden? Könnte es aus dieser tragischen Situation einen Ausweg geben? Und an der Stelle stehen wir immer noch. Deswegen sind wir hier. Wir sind also grundsätzlich erstmal hier, weil wir dieses ganz klare Bewusstsein aktivieren und stärken wollen. Das ist die einzige Chance. Und wir sind hier, weil wir begriffen haben und ganz klar sehen, mit diesem Widerstand haben wir uns Dukkha erkauft. Und jede Situation, die wir von jetzt ab in unserem Leben so gestalten, erzeugt Dukkha. Keine Diskussion. Und seit der Zeit ist die menschliche Gesellschaft einfach geprägt durch Dukkha. Das steht nicht in der Bibel und nicht in den Pali-Sutren, sondern ist in unserer Familie, im Büro und wo auch immer. Ich bin dieser Meinung und ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden und deswegen erzeugen wir Irritation, Kampf und Ähnliches mehr. Und nur wenn wir das so auch tragisch sehen, können wir genauso wie der Buddha uns auf den Weg machen, dem ein Ende zu machen. Da sind wir. Deswegen sind wir hier. Danach suchen wir. und erhoffen uns auch, Antworten zu finden, Hinweise zu finden. Denn der Buddha hat gesagt, es geht. In einer unglaublich einfachen, väterlichen Form, die man sonst nirgendwo findet. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Es berührt mich immer wieder. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Da ist kein Gottessohn, keiner, der besser ist, der uns erniedrigt und uns nicht erzählt, wie uns unsere Eltern erzählt, wenn du erstmal groß bist, dann kannst du das. Nein, das hat er alles nicht gesagt. Ich kann das. Dann könnt ihr das auch. Wollen wir mal? Aber wenn diese ersten drei Schritte uns nicht erschüttern, passiert nichts. Das waren die Grundlagen für den Erleuchtungsweg des Buddha. Immer wieder erzählt in der ersten Lehrrede genannt, das Dharma-Rad in Gang setzen. Als er gesagt hat, nur dadurch, dass ich lange, lange ganz still hineingeschaut habe in dieses Dukkha, habe ich die Ursache gesehen. Und weil ich da wieder ganz, ganz lange einfach mit stehen geblieben bin, habe ich gesehen, dass diese Ursache aufgelöst werden kann. Diese Ursache. Keine andere. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich uns jetzt schon die Tage gesagt habe. Wir haben uns in unserer westlich-materialistischen Welt angewöhnt, als Ursachen etwas zu nehmen, was sich nicht auflösen lässt. Und da wir das nicht richtig realisieren, gehen wir jetzt dann trotzdem Weg. Das ist das Problem, das ist die Tragik dabei. Du bist es schuld, dass ich leide. Dein Verhalten erzeugt bei mir Dukkha. Nicht, weil ich das nicht mag, sondern du machst das. Du bist also die Ursache. Und da der Buddha gesagt hat, die Ursache muss man verschwinden lassen, werde ich dafür sorgen, dass du verschwindest. Und seit der Zeit sind wir im Kriegszeitalter. Und dieses Kriegszeitalter dauert auch schon mittlerweile 50.000 Jahre oder länger. Weil da etwas völlig schiefgelaufen ist und immer noch schief läuft. Immer noch gehen wir davon aus, dass Dukkha dadurch entsteht, dass du so bist. Und wir gehen immer davon aus, dass Frieden dann entsteht, wenn der andere nicht mehr da ist oder unsere Meinung teilt. Und ich glaube, das habe ich uns gestern sehr deutlich gemacht. Und seit der Zeit gibt es Krieg. Und einen Krieg, den wir täglich erhalten. Einen Krieg, den wir, ich weiß nicht wie oft, in unseren Familien austragen. Ich bin anderer Meinung als du und jetzt wollen wir mal sehen, wer recht hat. Und wir manipulieren uns und quälen uns und streiten uns und Streit ist Krieg. Und ich werde dann immer gefragt, was soll ich tun? Und ihr hört jetzt vielleicht meine Antwort. Dein Kriegsgeist macht das. Werde einfach mal ganz still. Vielleicht kommst du dazu in so einem Raum wie dieses Praxiszentrum, in dem es diesen Kriegsgeist nicht gibt oder nicht geben sollte. Und wie man so schön sagt, setz dich da rein, in diesen stillen Raum, in dem es den Kriegsgeist nicht gibt. Keine Wut, kein Angriff, keines soll nicht so sein und ähnliches mehr. Kein Opfer, keine Schuld. Und wenn du lange genug in diesem Geist sitzt, könnte es sein, dass du ihn nicht mehr brauchst und einen neuen Weg gehst. Dieser Weg deutet sich im Moment ganz vorsichtig an. Und das ist wiederum das Gleiche, das Bewusstsein. Das Bewusstsein, das mittlerweile, und ich bin tief davon überzeugt, ein wenig gestiegen ist, ein wenig größer geworden ist. Um White Eagle ein bisschen Hoffnung zu machen. Der Adler hat etwas Aufwind bekommen. Ist noch nicht stark. Ich beobachte oft genug diese großen Vögel, die hier fliegen. Was sind das, Milane oder was ist das? Ihr habt das mal gesagt. Ja? Bussard oder sowas, ja? Die brauchen in einer bestimmten Weise einen Aufwind und schrauben sich darin hoch. Und wenn sie oben sind, dann stehen sie da. Und ich liebe diesen kleinen Sperber, ist das, ne? Oder Falke. Sperger sind das, glaube ich. Der macht das auch so. Der wird hochgetragen. Den Wackeln ist viel zu anstrengend. Klappt sowieso nicht. Und dann steht er oben und schüttelt so ein bisschen. Und hält sich und guckt nach unten. Ist toll, das müsst ihr mal sehen. Das ist unser Weg. Aber wir sind noch nicht so richtig vom Boden weg. Aber es gibt so kleine Strömungen, die die Menschheit so ein bisschen schubsen. So ein paar Plätze wie die hier. Man kann sie auf der Welt an der Hand abzählen. Denn ich zähle nicht Klöster mit. Klöster sind so ein bisschen mehr wie die Maulwurfhügel. So. Aber es gibt mittlerweile so Strömungen, die... Maulwurf? Ja? Ja. Aber es gibt so mittlerweile Strömungen. So einer heißt zum Beispiel Friday for Future. Das ist so ein bisschen das Bewusstsein hochfahren und ein bisschen höher gehen und sagen, um was geht's hier eigentlich? Das Faszinierendste und ich möchte fast ehrlich sagen, das einzige Buch, das ich bisher von Thay gelesen habe, heißt Zen-Schlüssel. Schlüssel zum Zen. Schlüssel zum Zen. Schlüssel zum Zen. Ja, das heißt so. Habt ihr es auf Italienisch nicht? Und da steht so wunderschön drin, wir brauchen keine neue Theorie, wir brauchen keinen neuen Ansatz, wir brauchen nichts anderes als ein klares Bewusstsein dafür, wo wir stehen und wer wir sind. Punkt. Davon gehe ich aus. Das ist das, was den Geist jetzt langsam ein bisschen nach oben trägt. Aber der überwiegende Teil der Menschheit tut sich unglaublich schwer. Wenn wir uns diese großen Konferenzen anschauen, sind wir im Kriegsgeist. Mein Konstrukt gegen dein Konstrukt. Das Gleiche, was wir in Familien machen, im Büro oder wo auch immer. Ich gegen dich. Und der neue Weg heißt, lass uns mal das Ganze sehen. Und es ist eine ganz einfache, schlichte Erkenntnis. Es geht nur um Konstrukte. Nicht um mein Konstrukt und nicht um dein Konstrukt, sondern um Konstrukte. Es gibt nur Konstrukte. Und solange wir noch davon ausgehen, dass es mein Konstrukt ist, passiert nichts. Ich bleibe im Kriegsgeist. Und wieder gehen wir ein bisschen zurück. Nur ein kleines Klisschen zurück und sagen, aha, da sind Konstrukte. Und Konstrukte sind etwas ganz, ganz Wunderbares. Es sind nämlich Aspekte dessen, was es gibt. Ich sehe etwas von meinem Standpunkt aus. Und du siehst etwas von deinem Standpunkt aus. Und beide Standpunkte zusammen machen das, was wir sehen wollen, deutlicher und größer. Und wenn wir mehr und mehr solcher Standpunkte zusammenbringen, wird umso deutlicher, um was es geht. Das ist immer der Ansatz von Thay gewesen. Und er nannte das dann die Weisheit der Sangha. Das hört sich ein bisschen dick an. Aber es heißt nichts anderes. Dein Konstrukt ist genauso wichtig wie mein Konstrukt. Und wir sollten noch eins reinholen und uns zusammensetzen und sagen, um was geht's hier eigentlich? Bisher gehen wir immer noch davon aus, das ist meine Sicht. Für mich ist das wichtig. Das Ganze sehe ich nicht. Nicht, dass ich sage, das interessiert mich nicht. Ich sehe es nicht. Ich habe keinen Blick dafür. Ich tue etwas, weil ich es will. Und habe keinerlei Blick für etwas Größeres, dass ich damit etwas in Gang setze. Mein wirkt. Nur wenn ich das nicht sehe, sehe ich auch das Wirken nicht. Und die meisten sind fürchterlich erschrocken, dass sie da etwas in die Welt setzen, das wollten sie aber doch gar nicht. Und dann kann passieren, dass Helga jemand sagt und fragt und sagt, hast du da schon mal drüber nachgedacht, was du da in Gang setzt? Was das mit uns tut und wie das wirkt? No. Aber nicht böswillig, sondern ganz einfach. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Egoismus gibt es nicht. Egoismus non esiste. Es gibt nur einen kleinen Geist, der nicht mehr sehen kann. Der unten auf dem Boden sitzt. Und gerade dabei ist, die Maus zu verspeisen. An der Stelle stehen wir. Und ich bin voller Hoffnung. Ich bin voller Hoffnung, dass dieser Aufwind langsam stärker wird. Dass jemand, der bisher überhaupt nicht gesehen hat, was er da in die Welt setzt, mittlerweile mitkriegt und sagt, Moment mal, was mache ich denn da eigentlich? Ich mache immer wieder deutlich, dass das der erste Ansatz des Buddha war. Die Wirkung kann dich verändern. Aber diese Wirkung muss dich sozusagen so erschüttern, dass du anfängst, darüber nachzudenken, was du da tust. Wenn du aber sagst, es interessiert mich nicht, es geht mich gar nichts an, passiert natürlich nichts. Du bleibst weiter dabei. Und das ist unsere westliche Welt. Für mich ist das so was Unfassbares, dass ich das euch, ich kann es fast nicht ausdrücken, dass Putin die Wirkung überhaupt nicht interessiert. Tausende getötet und der Kommentar heißt, erfolgreich, keinerlei Kontakt zur Wirkung. Und das passiert jeden Tag in den Familien, in den Schulen, in den Firmen, in Communities, auch und ganz besonders in spirituellen Communities. Und dafür haben wir wieder unser Bewusstsein. Etwas wieder hochfahren. Sehen. Einfach sehen. Und du siehst es. Wir haben diese Klarheit des Geistes in uns. Aber sie muss noch wachsen. Und bei manchen ist sie noch nicht mal als kleiner Samen vorhanden. Wird im schlimmsten Falle Achtsamkeit genannt, ist aber nur das. Kein Bewusstsein für die Wirkung. Das ist das, was man vielen Buddhisten vorwirft, eine Stärkung des Ichs durch Meditation. Hauptsache, ich bin befreit. Hauptsache, ich bin bewusst. Und wieder, wie so oft in der Menschheit, führt das zum nächsten Schritt. Das Bewusstsein hat zu den Konstrukten und zur Befreiung vom Tierischen geführt. Das Bewusstsein hat dazu geführt, dass uns bewusst wird, dass wir Konstrukte sind und befreien uns da wieder von, dass wir es nicht persönlich nehmen. Und das Bewusstsein bringt uns auf die nächste höhere Ebene der Wirkung. Thay hat dann dafür den Ausdruck gebraucht, Intersein. Intersein heißt Bewusstsein. Des ganzen Bewusstsein und des ganzen Bewusstseins meines Verhaltens und meines Wirkens auf das Ganze. Viel, ne? Das ist alles. An der Stelle stehen wir. Und das sind noch weniger als die 5%. Ich lese immer wieder viel hinein in diese kognitiven Therapien und Forschungen und so weiter. Und ab und zu taucht dann so ein Satz auf. Und der nächste Schritt, ich muss den euch mal vorlesen, der nächste Schritt könnte der sein, den dieser vietnamesische Mönch benutzt hat, der heißt Intersein. Es könnte der nächste Schritt sein. Besteht da ein Verdacht? Große Geister. Menschen, die sich wirklich mit dem Menschen und dem Menschsein und dem menschlichen Geist beschäftigt haben, beginnen das zu ahnen. Sagt es nicht weiter. Wir praktizieren das. Okay?